Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Können Sie sich noch an Captain Future erinnern? Manche nannten ihn Captain Knutscher, weil er so gut aussah. Der flimmerte mit seinem Raumschiff Anfang der 80er Jahre über die bundesdeutschen Mattscheiben. Jetzt lebt die Zeichentrickfigur in einem Comic neu auf.
Das haben Sie gut gemacht, Otto.
Ich bin ja schließlich auch nicht so ein verrosteter Wecker wie mein Nachbar hier.
Ah, warte, du Gummipuppe, jetzt komm ich dran.
Also sei schön vorsichtig und flieg das Raumschiff nicht zu Schrott, ja?
Jetzt wirst du mal sehen, wie gut ich bin. Ich führe euch den V-Flug vor.
Captain Future in der deutschen Synchronfassung, die ja damals auch nochmal eine Kunstform für sich war. Ja, was macht der Comic anders und wieso lohnt sich auch der Blick auf diese Figuren heute noch? Antworten gleich hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Vor 3 Jahren hat Putins Russland die Ukraine überfallen und seitdem sind in dem anschließenden Krieg Hunderttausende Soldaten und Zivilisten gestorben. Allein bei der russischen Belagerung von Mariupol 2022 waren es Zehntausende. Ausgerechnet hier in dieser stark zerstörten Stadt am Asowschen Meer haben die russischen Besatzer ein Museum jetzt für einen Stalinisten errichtet. Andrei Stanow, geboren 1896 in Mariupol, gestorben 1948 in Moskau. Ein Massenmörder in der Zeit des großen Terrors. Putin-Kenner mag das vielleicht nicht überraschen, aber wir wollen die Motive doch hinter dieser Geschichts- und Kulturpolitik besser verstehen. Und zwar mit der Osteuropa-Historikerin Franziska Davies, Präsidentin der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft. Hallo.
Hallo.
Ja, Frau Davies, Andrei Stanow, wie kann man denn seine Rolle beschreiben? Wie extrem war er?
Ja, also er war schon früh Mitglied der bolschewistischen Partei, hat sich also dem radikalen Flügel der kommunistischen Partei Russlands angeschlossen, noch im Zarenreich, und ist dann eben gerade in der Zeit Stalins aufgestiegen, hat dort Karriere gemacht, war ein enger Mitarbeiter Stalins und, wie Sie schon in der Anmoderation gesagt haben, hat er da auch eine Schlüsselrolle gespielt in Zeiten des wirklich groß angelegten Massenterrors. Also er ist wirklich direkt mitverantwortlich zu machen für die Massenerschießungen der 1930er Jahre. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass er nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch ganz zentral ist für sozusagen die ideologische Untermauerung der Spaltung der Welt in einen sozialistisches Lager und in ein kapitalistisches westliches Lager und das sozusagen begründet hat mit den Theorien der zwei Lager, dass eben jetzt ist die Rolle der Sowjetunion sei, den US-Imperialismus aufzuhalten. Das heißt, es steht auch für die Legitimation dieser Feindschaft zum Westen und ist auch in dieser Zeit verantwortlich gewesen für eine sehr repressive Politik gegen Kulturschaffende in der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg.
Genau, also er hat auch Künstler verfolgt, sehr berühmte Künstler wie Anna Achmatowa, Dmitri Schostakowitsch oder auch Sergei Prokofjew. Und dieser Mann bekommt jetzt dann ein Museum in diesen besetzten Gebieten in der Ukraine. Also ja, was sagt uns das über Russlands Geschichtspolitik? Denn es gab ja durchaus auch Zeiten, in denen man sich kritisch mit den Verbrechen des Stalinismus auseinandergesetzt hat.
Ja, ganz im Gegenteil. Jetzt ist das eben die offizielle Doktrin, dass gerade diese Periode, also die blutigste Periode der sowjetischen Geschichte insgesamt in der Sowjetunion, aber auch gerade gegenüber der Ukraine idealisiert wird, zum Vorbild erhoben wird. Und das ist ausgerechnet in Mariupol dort jetzt das ukrainische Museum, das dort stand bis zur Besatzung der Stadt, zerstört worden ist und also geschlossen worden ist und stattdessen jetzt einem Massenmörder gehuldigt wird, ist eben in Einklang mit der russischen Besatzungspolitik in den okkupierten Gebieten der Ukraine, die nämlich auf eine Entukrainisierung und Russifizierung abzielt. Also ukrainische Denkmäler, Archive, Museen werden zerstört und durch russische ersetzt, aber eben auch, und das ist ein ganz eindrückliches Beispiel dafür, wie Sie sagen, für eine ganz bestimmte Geschichtspolitik, also ausgerechnet diese Zeit des Terrors, des Totalitarismus, des Kampfes gegen den Westen ist sozusagen das, woran sich Russland geschichtspolitisch jetzt orientiert und das eben auch in den besetzten Gebieten in der Ukraine umsetzt.
Ja, und ich meine, nun regiert ja eben auch ein Diktator in Russland wieder. Andererseits, also das Geschichtsbild, das Offizielle, ja, und was daraus jetzt gemacht wird, ist das eine. Aber Also Mariupol wurde ja stark zerstört und man hat sicherlich nicht alle Menschen, die eben kritisch dem gegenüberstehen, umsiedeln oder aussiedeln können. Also wen erreicht dieses Museum jetzt in dieser Stadt? Vor allem auch erreicht man zum Beispiel auch die Jüngeren, die nicht die Staatspropaganda von morgens bis abends inhalieren.
Das ist natürlich von außen jetzt schwer zu sagen. Also das ist der Versuch Russlands, genau das zu machen. Also gerade auch die jüngeren Generationen im Grunde genommen einer Gehirnwäsche, kann man sagen, zu unterziehen, sie zu indoktrinieren im Sinne Russlands, sie gegen auch die Ukraine aufzuhetzen und sie eben im Sinne Russlands für einen weiteren Krieg gegen den Westen vorzubereiten. Das folgt im Grunde genommen auch dem, was wir zwischen 2014 und 2022 in den damals besetzten Gebieten, also immer noch besetzten, aber schon seit 2014 eben besetzten Gebieten in der Region Donetsk und Luhansk gesehen haben. In Teilen muss man davon ausgehen, dass das eben auch erfolgreich ist, also diese Mischung zwischen extremer Gewalt und Indoktrination. Aber wie Sie auch sagen, gibt es natürlich auch in den besetzten Gebieten, dies organisiert sich teilweise auch einfach online, gibt es Menschen, die sich darüber austauschen, dass sie weiterhin sich der Ukraine zugehörig fühlen, dass sie auf die Befreiung durch die ukrainische Armee warten. Das ist aber natürlich extrem gefährlich. Ne? Wenn man das Ukrainische zum Feind erklärt hat, dann ist sowas sehr gefährlich. Nichtsdestoweniger ist das nach wie vor so. Also auch in Gebieten, die schon länger besetzt sind, wie in der Krim oder Teilen des Donbass. Andererseits kann man sich natürlich jetzt auch vorstellen, dass mit der Russifizierung des Schulsystems, des Bildungssystems in den besetzten Gebieten jetzt zum Beispiel Schulklassen dorthin. Also das weiß ich nicht, aber das wäre sozusagen im Einklang mit der Besatzungspolitik, dass jetzt eben auch versucht wird, in den Schulplänen eben auch junge Menschen für diese Geschichtspolitik zu indoktrinieren.
Ja, zumal die Jüngeren
sie letztlich zu russifizieren.
Ja, der entscheidende Multiplikator in den nächsten Jahrzehnten sein dürften, ob eben Stalinismus tatsächlich wieder sexy wird oder nicht. Ein Museum für Stalins Schergen, die Neueröffnung in Mariupol, das war die Osteuropa Historikerin Franziska Davies. Ich bedanke mich.
Vielen Dank.
Diese Melodie dürfte Erinnerungen wecken bei allen, die in den 80ern Kind oder Teenager waren. Captain Future, eine japanische Animationsserie, immer samstags im ZDF ab September 1980 war das zu sehen. Noch heute hat die Serie eine Kult-Fangemeinde, die sich jetzt über einen neuen Captain Future-Comic aus Frankreich freuen kann. Der ewige Herrscher, nach all den Jahren also ein neues Abenteuer der Crew der Komet, aber eben nicht als Film, sondern als Comic. Und Literatur- und Medienwissenschaftler Lars Schmeink hat sich ihn für uns angeschaut. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, also worum geht es jetzt in dem Comic und wie geht das mit der TV-Serie Captain Future zusammen?
Der Comic stammt von Sylvain Runberg und Alexis Talon und die beiden müssen wahrscheinlich genau wie ich zum Beispiel als Kids irgendwie diese Serie gesehen haben und waren wohl offensichtlich so begeistert davon, dass sie die Idee hatten, das machen wir doch gleich nochmal als Erwachsene nach. Und als Comiczeichner ist das natürlich eine ideale Möglichkeit. Wobei man vielleicht dazu sagen sollte, dass die Fernsehserie gar nicht so sehr das Original ist, sondern die Fernsehserie ist auch schon ein Remake quasi, denn das Original stammt eigentlich aus den 1940ern und ist eine Reihe von Pulp-Geschichten, die in so Groschenheften in den USA entstanden sind. Irgendwie so. Und die Animationsserie wiederum ist dann eine Verfilmung dieser Geschichten aus den 1940er Jahren.
Ja, das liegt natürlich so lange zurück, dass man das in den 80ern wahrscheinlich nicht reflektiert hat. Das sind ja im Grunde, man kann schon sagen, halbe Superhelden-Geschichten. Jedenfalls rettet Captain Future mehr als einmal die Galaxie. Also was war denn das Besondere und was eben doch anders war als bei Superman? Also wo lag da der spezielle Reiz?
Ich glaube, dem Schaffer der Originalgeschichten Edmund Hamilton ging es irgendwie so darum, so ein bisschen die Space Opera, die zu dem Zeitpunkt irgendwie besonders im Kommen war. Also Science Fiction war etwas, was gerade entstanden ist. Und die Idee, dass wir raus können in unser Sonnensystem oder womöglich noch weiter in die Galaxie hinaus, hatte so einen Reiz, irgendwie, es war so eine Abenteuergeschichten draußen im Weltall. Die Space Opera liegt sehr, sehr nahe irgendwie so an der Idee von Eroberung und ganz großen Bedrohungen irgendwie so. Und das haben die dann verbunden mit der Idee von Superman, der auch in den 1940ern entstanden ist. Und Superhelden, also Menschen, die übergroß sind und eben ganz, ganz klare moralische Positionen haben. Also da geht's, die Bösen sind wirklich böse, die Guten sind echt nicht gut. Und das wurde dann so gegeneinander gestellt. Und darum geht es halt auch eben bei Captain Future, der ganz klar die Position des Guten vertritt und sich immer wieder gegen das Böse wendet.
Wobei das ja im Grunde auch von Raumschiff Enterprise eine ähnliche Idee ist, aber vermutlich eben nicht so klar für Kinder konzipiert oder eigentlich gar nicht, sondern für Erwachsene. Also wenn wir nochmal auf die Kindersituation zurückkommen, am Fernseher früher in den 80ern, also da lief ja ansonsten zeichentrickmäßig, also Biene Maya, Sindbad, Pinocchio und so weiter, da stach dann Captain Future schon raus, oder?
Ja, das hat mit so einem kleinen Missverständnis sozusagen bei den Programmmachern des deutschen Fernsehens zu tun, die tatsächlich davon ausgingen, dass Animation jeglicher Art, also alles, was man damals Zeichentrick genannt hat, automatisch für Kinder sein musste. Was aber bei Captain Future, der aus einem japanischen Animationsstudio kommt und in Japan hat Animation eine völlig andere Tradition, nicht zwangsweise der Fall sein musste. Also die Animationen von Captain Future waren durchaus mit Gewalt und hatten eben Thematiken, die auch durchaus für Erwachsene interessant gewesen sind. Und die musste man dann rausschneiden. Das heißt, die deutsche Version war gekürzt und wurde dann ins Vorabendprogramm für Kinder gepackt. Und das hat natürlich gerade heranwachsende Jugendliche besonders interessiert, weil Biene Maya war halt eben für die ganz Kleinen. Und wenn dann auf einmal Captain Future kam, dann hatte man etwas, was eben in diese Science-Fiction-Ecke ging, wo ansonsten im deutschen Fernsehen halt zu dem Zeitpunkt dann Raumschiff Enterprise so das einzige als Alternative war.
Mhm. Wobei ich schon sagen muss, dass die deutsche Synchronfassung, also wenn man sich im Nachhinein diese Folgen teilweise anschaut, dann ist es schon, erinnert es auch wiederum an die Kinderserien, die anderen. Also ich meine damit diese slapstickhafte, teilweise auch komisch hölzerne und seltsam übersetzte. Aber vielleicht, dass wir nochmal von der Filmserie jetzt auf den Comic kommen, der aktuell erschienen ist. Also versucht jetzt der Comic den Erfolg von damals aufzugreifen und funktioniert das?
Ja, so ein bisschen. Ne? Also ich würde sagen, der Comic liegt irgendwo so dazwischen, auf der einen Seite ein neues Publikum generieren zu wollen, aber auf der anderen Seite natürlich nostalgisch den Fans irgendwie wieder was zu bieten. Das heißt, man bleibt auf der sehr am Original hängen, auch gerade so was die Zeichnungen angeht, die sich sehr stark an der Animationsserie irgendwie orientieren, versucht aber auf der anderen Seite so ein bisschen ins Moderne rüber zu rutschen, ein wenig die Stories anzupassen, ein wenig die Beziehungen untereinander anzupassen und beide abzuholen. Also der Band startet zum Beispiel damit, die Origin-Story für Captain Future nochmal neu zu erzählen. Einfach für Leute, die das aus der Serie oder womöglich gar aus den Büchern gar nicht kennen.
Also wie er überhaupt auf seine Mission gelangt ist, ja?
Wie er zu dem wurde, was er ist, ja. Also die Idee ist dahinter, dass Captain Future eigentlich der Sohn von zwei sehr, sehr brillanten Wissenschaftlern ist. Diese beiden Wissenschaftler werden ermordet. Die beiden Wissenschaftler haben geforscht vor allen Dingen an künstlicher Intelligenz und an künstlichen Wesen, also an künstlichem Leben, haben da auch schon Erfolge gehabt. Und weil dann eben die beiden Eltern ermordet werden, Bruce Wayne lässt hier sehr grüßen, wird Captain Future quasi von diesen künstlichen Lebewesen, später in der Serie kennen wir diese Figuren als Craig und Otto, die beiden, der Roboter und der Androide, die ihn begleiten und dieses fliegende Gehirn, das ist auch ein Wissenschaftler und die sind seine Ersatzeltern und daraus wird natürlich dann ein ganz, ganz furchtbar brillanter Wissenschaftler, der aber zugleich auch noch Superathlet ist und aussieht, als würde er Unterwäschemodel sein. Also insofern ist es so ein Er-kann-alles-Charakter, der daraus entsteht. Und das wird tatsächlich im Comic nochmal aufgegriffen. Es wird eine etwas andere Geschichte erzählt, wie Captain Future zu Captain Future wird.
Also klar, so diese Mischung aus Retro und wiederum modernisiert. Andererseits, klar, gerade bei KI, da sind wir natürlich total in der Jetztzeit und das ist alles nicht mehr gar nicht so weit weg wie damals. Die Frage ist, ob das dann gelingt, das heute interessant zu machen. Also speziell jetzt auch in diesem Comic, vor allem wenn man eben die Vorstellungen in den 80ern ja nicht direkt übernehmen kann. Also vieles, was Sprache angeht zum Beispiel, hat sich ja wirklich verändert, vermutlich auch was die Zeichnungen angeht. Also Stichwort sexistische Stereotypen, oder?
Ja, tatsächlich versucht der Comic das ein wenig zu verändern, versucht ein bisschen moderner zu werden, wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, wie gut das klappt. Es werden Themen wie Rassismus behandelt und es wird eben auch tatsächlich der Sexismus, der inhärent irgendwie in dieser 70er-Jahre-Serie durchaus noch aus unserer heutigen Sicht zumindest irgendwie vorhanden ist. Ein schönes Beispiel dafür ist die einzige weibliche Figur an Bord dieser Crew oder in dieser Crew. Das ist Joan Landor. Die soll eigentlich eine Polizeiagentin sein, die von der Erdpolizei sozusagen mitgeschickt wird. Und im Original ist sie so ganz klassisch im japanischen Animationsstil als etwas naiv mit offenen Haaren. Und es gibt immer diese zusammengekniffenen Augen, was im Japanischen so ein Zeichen für eine ganz starke Fröhlichkeit irgendwie ist. Hm. Und die ist in der Serie halt hauptsächlich Love Interest. Und das scheint die Autoren hier irgendwie ein bisschen irritiert zu haben. Und dann haben sie sich halt überlegt, sie ist jetzt in der neuen Fassung mit zurückgekämmtem Zopf irgendwie zu sehen, hat so eine ganz strenge Frisur und tritt sofort als so eine nörglerische Anti-Person auf, die sofort davon ausgeht, dass Captain Future und sein Team eigentlich nicht die richtigen sind für den Job. Und diese Haltung lässt sich aber nicht gerade in eine starke Frauenfigur umsetzen, denn sie wird von Captain Future, der natürlich der Held dieses Comics ist, ein ums andere Mal vorgeführt und immer wieder des Besseren belehrt, dass er natürlich weiß, was er tut. Hm. Insofern, ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr Modernisierung gut getan hätte.
Der neue Captain Future Comic, Der ewige Herrscher von Sylvain Runberg, illustriert von Alexis Talon, erscheint am Freitag im Kaisen Verlag, kostet 28 Euro und besprochen hat das für uns der Medienwissenschaftler Lars Schmeink. Ich bedanke mich.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten
mit Christiane Abelein.
Die britische Sängerin Kate Bush hat zusammen mit Cat Stevens, Annie Lennox und mehr als 1000 weiteren Größen aus der Musikwelt ein stilles Album aufgenommen. Damit wollen sie gemeinsam gegen die kostenlose Nutzung ihrer Lieder beim Training von künstlicher Intelligenz protestieren. Diese könnte durch die Änderung eines britischen Gesetzes möglich werden. Das Album enthält Aufnahmen von leeren Studios und Aufführungsräumen. Damit sollen die möglichen Auswirkungen auf den Lebensunterhalt von Künstlerinnen und Künstlern dargestellt werden, sollte das Gesetz tatsächlich geändert werden. Für die Rettung des inhaftierten Schriftstellers Boualem Sansal ist nicht mehr viel Zeit. Davon ist Katharina Meyer vom Merlin Verlag überzeugt, bei dem die Bücher des französisch-algerischen Autors auf Deutsch erscheinen. Sansal ist seit kurzem im Hungerstreik. Damit reagiert er auf Druck von algerischer Seite, er möge den Anwalt wechseln. Dazu sagte Meyer hier im Deutschlandfunk Kultur:
Herr Sansal ist ja ein sehr freiheitsliebender Mensch, der sich im Grunde nichts hat zu Schulden kommen lassen, außer dass er ständig öffentlich seine Meinung äußert, auch in seinem Schreiben natürlich Kritik übt an den Verhältnissen in Algerien. Algerien ist ein demokratisches Land offiziell, hat die UN-Menschenrechtsresolution unterzeichnet und legt da jetzt sehr schockierende Methoden an den Tag und Sansal weiß sich nicht anders mehr zu wehren, als zu sagen, er verweigert die Nahrungsaufnahme.
Das sei sehr besorgniserregend, weil der 80-Jährige aufgrund einer schweren Krebserkrankung ohnehin keine körperliche Substanz habe, betonte Katharina Meyer. Sie forderte mehr Einsatz von der deutschen Regierung, um Sansal freizubekommen. Greifswald verzichtet künftig darauf, sich auch Caspar David Friedrichstadt zu nennen. Die Bürgerschaft lehnte mit knapper Mehrheit einen Antrag ab, den die Grünen eingebracht hatten. Als Grund wurden die entstehenden Kosten genannt, aber auch der schon vorhandene Beiname Universitäts- und Hansestadt. Grünen-Fraktionschefin Damm hatte auf das erfolgreiche Friedrichjahr 2024 verwiesen und sich dafür ausgesprochen, die Zugkraft des Malers der Romantik auch weiterhin intensiv für die Stadtwerbung zu nutzen. Caspar David Friedrich wurde 1774 in Greifswald geboren. Seit der Rede von US-Vizepräsident Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz wird viel über die Grenzen der Meinungsfreiheit in Europa diskutiert. Der Chef der Wiener Festwochen, Milo Rau, sagte dazu im Standard, faktenbefreite Dinge zu sagen und diese zu wiederholen, bis sie für wahr gehalten würden, sei ein uralter rhetorischer Trick der Rechten. Womit J.D. Vance aber recht habe, sei eine gewisse Abgehobenheit einer linken Bourgeoisie. Auch die sei problematisch, weil sie genauso manchmal Fakten ignoriere oder Gatekeeping betreibe. Und zwar nach den Worten des Schweizer Theatermachers dadurch, dass die oder der erst mitdiskutieren dürfe, wenn er, Zitat, unsere Sprache annimmt. Die Wiener Festwochen touren schon seit einiger Zeit durch verschiedene Länder, in denen die Kulturszene durch rechtsgerichtete Regierungen unter Druck geraten ist, etwa durch die Slowakei. Dort sind im vergangenen Jahr die Leitungen von mehr als 30 Kulturinstitutionen ausgetauscht worden.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Im Studio weiter Max Oppel, ich grüße Sie. Figurbetonte Sportklamotten sind ja schon lange in, aber an extrem am Körper anliegenden Scrunch-Leggings, da scheiden sich dann doch die Geister. Perfekte Passform, sagen die einen. Ein Anschlag auf die Po-Ritze und auf den guten Geschmack, sagen die anderen. Das ist unser Thema gleich. In unserer Reihe Frankreich im Aufbruch steht heute Sarah im Mittelpunkt. Sie lebt in Nancy und hat Liebesbeziehungen zu mehreren Menschen gleichzeitig. Polyamorie heißt dieser Trend, also wenn man das Trend nennen möchte. Jedenfalls stößt diese, naja, eher großstädtische Lebensweise in ländlich geprägten Regionen immer noch auf Ablehnung, sagt sie. Und für Sarah ist das im Gegenzug ein privater, persönlicher Protest gegen verkrustete Gesellschaftsstrukturen. Janika Namislo und Pauline Lück haben Sarah getroffen.
T'es un peu gêné au début, parce que
ich war anfangs etwas verlegen, weil mir das ein bisschen Angst gemacht hat. Wir sind seit Jahren zusammen und wohnen auch seit vielen Jahren zusammen. Aber sie waren so lieb, wohlwollend und einladend, dass diese Scheu nach dem zweiten Mal verschwunden war.
Sarah ist 26 Jahre alt und wohnt in Nancy, einer Stadt mit ca. 100.000 EinwohnerInnen zwischen Paris und Straßburg. Vor 2 Jahren ist sie für ihre Ausbildung in einem Pflegeberuf aus der Normandie hergezogen. Sie lebt seit vielen Jahren polyamor, das heißt, sie hat Liebesbeziehungen zu mehreren Personen. Sie ist mit einem Mann zusammen und sie lässt im September mit Charlotte. Aus einer Freundschaft wurde nach 2 Jahren mehr.
Wir haben uns bei mir getroffen und stundenlang darüber geredet, was wir erwarten, was wir wollen und so weiter. Und wir haben uns das erste Mal in dieser Wohnung geküsst.
Im Alltag funktioniert die Beziehung zu 2 Personen sehr gut. Spannungspunkte gibt es selten.
Ich bin nicht wirklich eifersüchtig. Eifersucht habe ich schon mal empfunden. Das lüge ich nicht. Aber ich wusste, dass ich das mit mir ausmachen muss. Und es war nie wirklich ein Problem.
Sarah hat Angst, ihre Bisexualität und ihr unkonventionelles Beziehungsmodell offen zu thematisieren. Sie hat Angst, in ihrem Arbeitsumfeld ausgegrenzt zu werden. Charlotte musste sich damit einverstanden erklären, dass die beiden in der Öffentlichkeit nicht zusammen gesehen werden können.
Das macht mich sehr traurig.
Schon in ihrer ersten Beziehung mit 20 Jahren spürte sie den Wunsch, mehrere PartnerInnen zu haben. Erst später begegnet sie dem Konzept der Nicht-Monogamie und findet schließlich zur Polyamorie. In ihrer kleinen Einzimmerwohnung fühlt sie sich genauso wohl wie in der weitläufigen Wohnung von Charlotte, wo auch deren Partner Nick wohnt. Charlottes Augen glänzen, wenn sie über Sarah spricht.
Ich hatte von Anfang an einen Crush auf sie. Das habe ich auch gesagt. Ich war und bin wirklich sehr an ihr interessiert und finde sie einfach toll. Und ich wollte wirklich sehr, dass sie meine Freundin wird.
Bis zur gesellschaftlichen Akzeptanz der Polyamorie ist es noch ein weiter Weg. Vor allem in einer Gegend wie Nancy, wo jeder jeden kennt. Alle drei haben schlechte Erfahrungen gemacht, sogar in ihrem eigenen Bekanntenkreis. Besonders die beiden Frauen.
Entweder sind wir Schlampen, die mit jedem schlafen und uns sind unsere PartnerInnen egal, oder wir sind die Opfer. So oder so ist es nicht unsere eigene Entscheidung.
Auch was die rechtliche Absicherung und Erweiterung solcher Regenbogenfamilien betrifft, ist Frankreich nicht weiter als Deutschland. Trotzdem ermutigen die drei aus Nancy alle, sich irgendwann im Leben die Frage zu stellen, ob es wirklich die Monogamie ist, die am besten zu ihnen passt.
In unserer Gesellschaft wird die Monogamie als einfach so gegeben betrachtet. Das ist wirklich schade. Ich denke, wir hätten alle etwas davon, das mal zu hinterfragen, selbst wenn man am Ende zu dem Schluss kommt, dass Monogamleben doch am besten zu einem passt. Es wäre sehr gut, wenn man am Anfang einer Beziehung über diese Themen sprechen würde.
Hallo? Depuis que je suis polyamoureux, j'ai des relations beaucoup plus riches et sincères.
Seit ich polyamor bin, habe ich viel tiefere und aufrichtigere Beziehungen. Ich bin ich selbst. Und ich weiß, dass die anderen auch die Freiheit haben, so zu sein, wie sie wirklich sind. Und ich kann mir auch sicher sein, dass mein Gegenüber sich bewusst für mich entschieden hat und nicht nur aus einer gesellschaftlichen Notwendigkeit heraus. Das ist das Beste überhaupt.
Der Tag mit Sarah, Charlotte und Nick hat uns gezeigt, dass außerhalb der gesellschaftlichen, monogamen Norm ein breites Spektrum von Beziehungsformen möglich ist und die so individuell sind wie die Menschen, die sie gestalten. Wir, Janika und Pauline, haben viel von ihnen gelernt und gemerkt, wie bereichernd und befreiend so ein polyamores Leben trotz aller Hürden sein kann.
Ich bin wirklich oft euphorisch, wenn ich mir klar mache, wie viel Glück ich habe, dass ich Menschen treffe und mir jede Person ihre eigene Welt eröffnet. Das, was sie im Innersten bewegt.
Me présente leur monde, qu'elle me présente eux aussi. Qu'est-ce qui les fait vibrer, en fait?
Alors, pourquoi pas, hein? Die polyamor lebende Sarah aus Nancy in unserer Reihe über junge Frauen in Frankreich, die anders leben als die Mehrheit. Janika Namislo und Pauline Lück haben dieses Porträt gemacht im Rahmen einer Radiowerkstatt im deutsch-französischen Studiengang Transnationaler Journalismus. Ja, für alles gibt es einen Fachbegriff, also auch für die extrem eng anliegenden Gymnastikhosen, mit denen immer mehr junge Frauen zum Beispiel im Fitnessstudio oder auch im Park auflaufen. Scrunch Leggings betonen besonders das Hinterteil auf geradezu pornohafte Art und Weise, was jetzt keine Verurteilung sein soll, aber man sieht einfach schon alles. Unsere Gestaltenkritikerin Marietta Schwarz hat sich gefragt, warum diese Mode so gut ankommt, was das über unser Körperideal so alles aussagt, aber auch wie Scrunch Leggings nähtechnisch so funktioniert. In diesem Gestaltenbeitrag hier im Kompressor.
Eine Freundin von mir geht seit einiger Zeit wieder ins Fitnessstudio zum Gewichtestemmen. Sie erzählte mir nicht nur stolz von ihren Erfolgen, sondern auch von diesen krassen Leggings, die dort alle tragen. Scrunch-Leggings, sagte sie. Kennst du die nicht? Und hielt mir ein paar Fotos unter die Nase. Wow, den Trend hatte ich noch gar nicht mitgekriegt. Doch schon am nächsten Tag holte er mich im Baumarkt ein. Vor mir an der Kasse wartete eine Frau in bedruckten Leggings, die tief in die Po-Falte einschnitten, gerade so, als ob sie nackt wäre. Über Geschmack lässt sich streiten, aber meine Neugier war nun unwiderruflich geweckt. Unzählige Presseanfragen bei Influencerinnen und Herstellern blieben ohne Reaktion. Expertinnen und Experten hingegen freuten sich. Der Kulturwissenschaftler Jörg Scheller, selbst passionierter Bodybuilder, kennt das Phänomen aus dem Gym und hat sich auch schon gefragt.
Ob das einfach nur so Pornografisierung ist, fortschreitende Frivolisierung, Erotisierung, Kim Kardashianifizierung oder ob da noch irgendwas anderes dahinter steckt.
Und Saskia Kumle, Laboringenieurin am Fachbereich Modedesign der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, erwähnt sofort die komplizierte Stricktechnik bei der Herstellung.
Die Scrunch Leggings wird im Rundstrickverfahren hergestellt. Und das Besondere bei der Scrunch Leggings ist, dass die mit Mehrweite arbeitet, beziehungsweise auch mit Verknappung. Da wird quasi an den Stellen, wo man ein bisschen mehr braucht, werden mehr Maschen angeschlagen, beziehungsweise auch eine andere Maschenart.
Eigentlich wie eine Strumpfhose, sagt Saskia Kumle, oder wie ein Stringtanga mit Beinen dran. Eine Frage aber konnte ich mir nur im Test selbst beantworten. Macht die Hose aus einer Durchschnittsfigur jetzt eine Muskelmaschine oder setzt sie den hart erarbeiteten Muskelkörper einfach nur ins rechte Licht, also auf zur Anprobe? Im Yogaladen werde ich nicht so richtig fündig. Zwar geht hier der Hosenbund auch schon ziemlich hoch in die Taille, quasi bis kurz unter die Brust und das Ding sitzt fest, fast unbequem.
Aber das geht doch noch extremer.
Ein paar Geschäfte später werde ich fündig.
Diese Leggings haben so eine richtige Einkräuselung am Hintern.
Und man sieht auch, dass die unterschiedlich gestrickt ist. Auf dem Kleiderbügel sehen die Leggings aus wie ein erschlaffter Luftballon oder besser gesagt zwei. Getrennt durch einen kurzen Abnäher, dort wo die Po-Ritze ist. Technisch, hatte mir Saskia Kumle vorher erklärt, gibt's das Prinzip schon länger.
Wenn Sie zum Beispiel an Sports Bras denken, das ist ein ähnliches Prinzip. Also das heißt, überall, wo wir Support brauchen, wo ein bisschen was zusammengehalten werden soll, weil bei großer Anstrengung und Bewegung der Körper an manchen Stellen sich nicht so stark mitbewegen soll, eigentlich kommt das aus dieser Ecke raus.
Dass der Halt komplett um die Gesäßbacken herumgeht, hat funktional aber nichts mit Stützung zu tun. Da ist man dann im Bereich der Shapewear. Es geht um Modellierung. Vom Erscheinungsbild, so Saskia Kumle, erinnere das doch sehr an die gefährlichste aller ästhetischen Operationen, den Brazilian Butt Lift.
Okay, funktioniert.
Was ich im Spiegel der Umkleidekabine sehe, ist frappierend. Die Leggings hat mich, zumindest untenrum, in eine dauertrainierende 20-Jährige verwandelt. Nicht nur was den Po betrifft, sondern auch die Oberschenkel.
Oh mein Gott.
Alles sieht sehr straff aus, auch sehr unnatürlich. Instagram-mäßig.
Das ist wie ein tragbarer Filter. Ich werde Model.
Natürlich fehlen mir obenrum die aufgespritzten Lippen und der etwas teigige Teint. Aber vielleicht schießt es mir durch den Kopf, würde ein bisschen Muskeltraining ja nicht schaden.
Insofern erleben wir mit der Scrunch Leggings wie eine Dialektik aus also Bodybuilding und plastischer Chirurgie, könnte man sagen. Also die Scrunch Leggings arbeitet eigentlich wie so ein Schönheitschirurg und liftet einen Körperteil, allerdings nicht permanent, sondern temporär.
Klar stellt sich auch hier die Frage, wozu das alles? Ist die Scrunch Leggings empowernd oder macht sie ihre Trägerin dann doch zum Sexobjekt? Wie immer sind viele Lesarten möglich. Am Ende schmunzelt Jörg Scheller.
Ich glaube, am Ende frohlockt einfach der gute alte Kapitalismus.
Natürlich hänge ich die Porno-Leggings zurück an die Kleiderstange. Etwas aber ist jetzt doch anders. Mein eigener Blick auf meinen Po ist nicht mehr so unbeschwert. Ein paar Leggings mit sanfter, fast unmerkbarer Push-Funktion würde ich mir jetzt vielleicht schon zulegen, obwohl ich bislang gar keine Leggings trage. Verdammt.
Rettet die Po-Ritze. Wissenswertes über die schwer angesagte Scrunch-Leggings. Marietta Schwarz war das im Selbstversuch.